Ist Papst Franziskus der Papst, den die katholische Kirche auch als Therapeut benötigt? Er versucht, die Menschen auf das Wesentliche zu konzentrieren, das sagt Dr. Manfred Lütz. Dr. Lütz kennt Papst Franziskus. Er hat den Heiligen Vater auch schon persönlich getroffen. Denn Dr. Lütz ist Mitglied des Päpstlichen Rates für die Laien. Er ist Mitglied der Päpstlichen Akademie für das Leben und er ist Berater der Vatikanischen Kleruskongregation. Das klingt ja, als wenn Sie ständig in Rom sind. Sind Sie ständig in Rom?
Dass der Papst dauernd mit mir telefoniert, wenn er nicht weiterkommt. Aber das denken die Leute immer, Berater oder Mitglied des Päpstlichen Rates. Also es ist nicht so, dass man da dauernd mit dem Papst zu tun hat. Ich habe Papst Franziskus zweimal kurz gesehen, ihm damals ein Buch zusammen mit Kardinal Cordes überreicht, was ganz rührend war, dass ich am Abend vorher Papst Benedikt in den Vatikanischen Garten besuchen konnte und beide übrigens bestätigten, dass sie sich theologisch ganz auf einer Linie fühlen. Das finde ich ein ganz interessanter Punkt.
Darüber werden wir gleich noch reden.
Die öffentliche Wahrnehmung ist ja ganz anders. Die Mentalität von beiden, also man darf jetzt nicht so tun, als sei Papst Franziskus im Grunde genauso sowas wie Papst Benedikt. Nein, also der hat eine ganz andere Mentalität, der kommt aus einem anderen Kulturkreis und das ist auch wichtig für die Kirche. Es war in der Renaissance war es immer so, dass der neue Papst gewählt wurde von den Gegnern in der Regel des Vorgängerpapstes. Und das war sehr gut, weil die Leute, die mit dem vorherigen Papst nicht klarkamen, kommen mit dem nächsten klar. Und das ändert sich dann wieder. Und ich erlebe das so. Es gibt Menschen, die einfach mit Kardinal Ratzinger und mit Papst Benedikt nicht gut klarkamen. Das gilt nicht für mich, aber auch für Freunde von mir gilt das durchaus. Und die finden Franziskus super. Und es gibt natürlich auch einige Leute, die sagen, ach, der Franziskus, der macht da alles jetzt neu plötzlich. Die merken plötzlich, dass sie Europäer sind. Das finde ich wichtig, Einheit in Vielfalt. Und wir dürfen ja auch, das zeigt sich daran auch, nicht Papisten sein. Das sind wir Katholiken nicht. Also ich brauche nicht dauernd den Papst, um mir irgendwelche Vorschriften zu machen, sondern wir sollten gerade auch bei den Unterschiedenheiten der Päpste Einheit in Vielfalt leben. Und ich glaube, dass das Papst Franziskus auch repräsentiert.
Das Problem ist ja das, was die Medien nun machen. Die Medien polarisieren gerne. Sie haben es gerade angedeutet, Papst Franziskus wird da im Kontrast zu Papst Benedikt beschrieben und auch gelobt. Ist das gerechtfertigt, da eine Differenz auszumachen? Sie kennen die beiden Päpste.
Ach ja, es wird dann immer über die Medien geschimpft. Ich finde die Medien ja irgendwie klasse. Ja, also die Medien sind toll. Es gibt dann immer Leute, die setzen sich in eine Talkshow und schimpfen über die Medien. Da frage ich mich immer, ob die sich verlaufen haben. Die Medien sind natürlich so, wie die Welt ist. Ja, die Medien transportieren das, was nach außen rüberkommt. Und wir machen manchmal auch kirchlich so einen Unsinn, ja, mit unseren konservativ-progressiv-Streitigkeiten, dass die Leute auch den Eindruck haben, das ist ein Laden, der ist höchst merkwürdig. Und wenn da jemand kommt wie Papst Franziskus, dann seien wir doch mal froh, dass die Medien sagen, den finden wir jetzt klasse. Sie haben recht, der Kontrast, der da mit Papst Benedikt zum Teil aufgemacht wird, ist ganz ungerecht. Also wird zum Beispiel gesagt, also bei Papst Franziskus kommen die Leute jetzt in Massen und er ist positiv und bei Benedikt war das nicht so. Nein, die Anfangszeit von Papst Benedikt war ganz genauso. Doppelt so viele Leute auf dem Petersplatz, die Leute kamen zu Johannes Paul II., um ihn zu sehen, zu Benedikt kam man, um ihn zu hören. Bis zu der Regensburger Rede war das total positiv und alle Ratzinger-Kritiker waren abgetaucht und die Leute sagten in den Medien, wir wissen ja gar nicht, dass der so nett ist. Der ist ja ganz anders, als wir gedacht haben. So, und diese Medieneffekte, die das sind, brauchen die Medien, damit da auch ein bisschen Rambazamba ist, das ist ja auch nicht schlimm. Und ich glaube, Papst Benedikt, so wie ich ihn kenne, erträgt das sehr gut und freut sich, glaube ich, dass die Menschen diesen neuen Papst so positiv annehmen.
Aber es ist ja immer die Erwartungshaltung, die erzeugt wird. So funktionieren Medien. Jemanden ganz oben auf den Podest zu stellen, um dann, zack, um ihn auch umso lauter herunterpurzeln zu lassen. Jetzt haben alle möglichen Menschen natürlich enorme Erwartungen an Papst Franziskus. Die Frauen träumen davon, Priesterinnen zu werden. Die Priester träumen davon, zu heiraten. Die ganze Welt wird sich ändern, weil Papst Franziskus sie neu ordnen und bewegen wird.
Das ist natürlich eine Gefahr und ich gucke mir das auch als Psychotherapeut und auch als jemand, der in den Medien ein bisschen um sich blickt, mit großer Spannung an. Aber was ich feststelle ist zum Beispiel, Papst Franziskus hat in Evangelii Gaudium, auch in anderen Stellen, sehr eindeutig gesagt, das Frauenpriestertum wird nicht eingeführt. Es gab eine kurze Meldung in den Medien darüber und dann war es weg. Das heißt, offensichtlich ist der Effekt, dass dieser Mensch so authentisch ist und dass er wirklich, wenn er die Flüchtlinge in Lampedusa besucht, tatsächlich artikuliert, was die Menschen insgesamt moralisch denken und sagen, wir müssen für diese Menschen was tun. Wenn er die Gier in der Welt geißelt, dann hat man auch bei ihm den Eindruck, es ist nicht nur political correct, wie alle so daherreden in Sonntagsreden, sondern dass das wirklich von seiner tiefen Betroffenheit herkommt. Das finden die Menschen in einer Zeit, wo die Leute alle so gestanzt reden, toll. Dann hören sie ihm auch zu, wenn er von Gott redet oder wenn er vom Gebet redet oder von Maria redet. Oder sogar vom Teufel redet, ja. Wenn das ein anderer getan hätte, ja, zum Beispiel vom Teufel zu reden, das wäre ein Skandal gewesen weltweit. Aber da er authentisch ist und es brillant tatsächlich schafft, gar nicht strategisch, glaube ich, sondern sehr authentisch schafft, das Wesentliche des christlichen Glaubens, dass wir eine erlösende Botschaft haben und nicht eine beengende Botschaft, das rüberzubringen, das schafft er. Und deswegen, glaube ich, sind diese anderen Themen etwas im Schatten. Gott sei Dank.
Und dann gibt es noch andere Dinge, die er ja von der Erwartung zumindest verspricht. Das heißt immer, er wird im Vatikan aufräumen. Wir wissen alle, dass Papst Benedikt sehr darunter gelitten hat, dass es dort Diebstähle gab in seinem engsten Umfeld, dass viel über die Vatikanbank geredet wurde. Nun wird Papst Franziskus aufräumen, zum Beispiel die Vatikanbank ausmisten. Erstens, macht er das wirklich, und zweitens, wird ihm das gelingen?
Also die Vatikanbank hat Papst Benedikt schon ausgemistet, muss man sagen. Aber das ist auch so eine Sache, die ist, so wie Sie das gesagt haben, natürlich in der Öffentlichkeit anders angekommen. Naja, ich glaube, dass es viele Wünsche der Menschen gibt, die nicht befriedigt werden. Also man kann da nicht die Revolution ausrufen. Es wird viel Schwieriges da auch bleiben. Viele Päpste haben sich schon an der Kurie versucht und sich die Zähne ausgebissen. Papst Johannes der 23. wurde ja mal gefragt, wie viele Leute arbeiten bei Ihnen. Da hat er gesagt, ich hoffe die Hälfte. Ich glaube, dass es einige Änderungen geben wird, dass er aber nicht jetzt darauf die Pointe seiner Predigt legen wird. Sondern seine Predigt ist eine ganz fromme Predigt, eine ganz spirituelle Predigt, die in wenigen Sätzen manchmal, in wenigen Punkten, drei Punkte hat er ja meistens in der Predigt, das Wesentliche des christlichen Glaubens zusammenfasst. Und das ist den Leuten zum Teil aus dem Blick geraten. Viele Menschen in unserer Gesellschaft wissen gar nicht, was das Christentum ist. Die haben den Eindruck, das Christentum ist eine Institution zur Verhinderung sexueller Freude. Ja? Das denken die. Alles, was schön ist, das wird verboten. Ja? Wir müssen mal offensiver darüber reden, dass das Christentum eine ganzheitlich ökologische Sicht der Sexualität hat. Sex ist was Gutes und Schönes, sagt auch Papst Johannes Paul II. Zum Beispiel. Und dazu gehört auch personale Liebe und Vitalität, Offenheit auf Kinder. Und wie zum Bier Hopfen, Malz und Wasser gehören, die getrennt ganz schlecht schmecken, gemeinsam ganz gut. Sagt die katholische Kirche, das gehört auch zusammen irgendwie. Und wenn ein Mann eine Frau hat für den Sex, eine zweite Frau für die personale Liebeslyrik und eine dritte Frau zum Kinderkriegen, dann instrumentalisiert er alle drei Frauen und liebt keine wirklich. Das muss man mal ein bisschen vitaler rüberbringen und nicht immer so verkniffen sagen, ja, wir sind für Offenheit und was weiß ich alles. Diese Vitalität, die zeigt Papst Franziskus, und das ist auch glaubwürdig.
Da werden wir gleich noch drauf zu sprechen kommen, was wir tun müssen, um hoffnungsfroh in die Zukunft zu blicken.
Ja, Sex ist nicht schlecht, aber natürlich in der sakramentalen Ehe, das wollen wir doch hier nochmal unterstreichen.
Sonst würden wir uns alle gegenseitig umbringen, wenn wir uns jeden Tag wie Berlusconi ausleben würden. Ja, damit benimmt sich der Papst ja auch wie ein Therapeut. Auf das Wesentliche gucken, was ist da, was haben wir, was ist an Wesentlichen da, und dann auch das Positive zu verstärken. Es kommt glaubwürdig und es kommt herzenswarm herüber. Und dann spricht er die Menschen an und dann kommt er auf das Wesentliche. Das, was Sie zu Anfang sagten. Also er geht nach Lampedusa, das heißt für uns, gucken wir mal, wen gibt es da an der Ecke? Für wen könnten wir eine Tafel machen? Wen könnten wir zu uns ins Haus bitten? Wer sitzt auf der Straße? Ist der Papst da auch ein bisschen, ist er ein Therapeut?
Naja, ich bin ja immer der Meinung, Therapeuten sind nur für Kranke da und man muss den Therapiebegriff, man darf den nicht zu weit ausdehnen. Aber er tut, da haben Sie ganz recht, vieles, was sehr therapeutisch wirkt. Er sagt, die Kirche darf nicht wirken wie eine Zollstation, die sagen, du darfst das nicht. Hat übrigens Benedikt der 16. auch schon gesagt, die Kirche wirkt manchmal wie ein Wald voller Verbotstafeln. Das ist ja Unsinn. Das heißt, er ermutigt uns. Ich kann das nur mal so sagen, uns ist zum Beispiel jetzt beim Weihnachtsfest, vielleicht war das auch eine Inspiration durch diese Art des Papstes, der Gedanke gekommen, eigentlich ist dieses spießige Weihnachtsfest, wo man immer so eine Familienfeier macht, das füllt ja die Psychiatrien, ja? Da muss die ideale Familie aufmarschieren und dann klappt das nicht. Das läuft viel besser, wenn man Asylanten einlädt, wenn man Leute, die einsam sind, einlädt, wenn man Witwen einlädt, die gerade ihren Mann verloren haben und so, dann ist die Stimmung viel besser. Wir haben also Asylanten bei unserem Dorf eingeladen. Die Stimmung war viel besser als sonst. Ja? Wir hatten doppelt so viele Leute. Es war richtig super was los. Und wo steht denn in der Bibel, dass man Weihnachten keine Gäste einladen kann? Zum Beispiel in Thüringen gibt es die Üblichkeit, dass man immer einen Stuhl frei hängt. Hält für Christus, der ja kommen könnte. Und da in der Bibel ja steht, dass der Arme, der Einsame Christus ist. Fände ich ganz gut, wenn alle christlichen Familien einfach mal nicht so ein Familienweihnachten feiern würden. Die ganze Familie kann sich treffen. Und dazu aber auch Menschen, die sich freuen, mit der Familie zu feiern.
Was bedeutet Papst Franziskus denn für die deutschen Bistümer und Gemeinden? Was bedeutet er für Deutschland? Ist es vielleicht auch ganz gut, dass da ein Papst aus Argentinien die Kirche führt? Da müssen wir Deutschen nicht mehr denken, wir sind doch alle Papst.
Ja, das ist vielleicht ganz gut. Ist ja auch ganz witzig, muss man sagen. Ja, also zum Beispiel, früher konnte man völlig entspannt mit Weihbischöfen über Autos reden. Das geht jetzt nicht mehr. Diese Dienstwagen-Mentalität, die wir hier so haben, die geht seit Papst Franziskus nicht mehr so. viele Weihbischöfe sind auch genervt, muss man auch sagen. Auch viele Bischöfe natürlich sind genervt, weil sie da immer wieder drauf angesprochen werden. Oder wie groß die Wohnung ist. Und das sind ja keine schlechten Anfragen, ja. Das sind keine wirklich nebensächlichen Fragen. Und Papst Benedikt hat ja damals in seiner Freiburger Rede für Entweltlichung plädiert und die Säkularisation gelobt und gesagt, die Kirche muss auf Macht verzichten, hat Benedikt schon gesagt. Und das sagt Franziskus jetzt ganz genauso. Und ich finde ganz gut, dass wir mal überlegen, bei allem, was wir tun, ist das etwas, was wir tun, was Menschen die Ausstrahlung, die Freude des christlichen Glaubens näher bringt? Oder ist das etwas, was eher die Freude am christlichen Glauben verdunkelt? Und wir sollten das tun, was wirklich den Glauben plausibel deutlich macht.
Wie das gelingt, da wollen wir gleich noch kurz darüber sprechen. Soweit vielen Dank, Dr. Manfred Lütz. Über die Zukunftschancen der katholischen Kirche sprechen wir gleich noch etwas mehr. Dr. Manfred Lütz hat sein Buch Der blockierte Riese, eine Psychoanalyse der Kirche, aktualisiert. Und gleich nach den Domradio-Nachrichten wird er uns erzählen, wie man die Blockaden lösen kann, die Kirche verjüngt, erfrischt, aufrichtet und zu einem konkurrenzfähigen Selbstbewusstsein verhilft.